Ich kann entweder ganz gut mit mir alleine sein und das vielleicht sogar genießen, beziehungsweise das gut aushalten, auch alleine zu sein. Oder ich kann alleine sein und mich gleichzeitig aber auch einsam fühlen. Ja, also da ist mal zu differenzieren. Und wichtig ist dann auch, wenn das alleine sein nicht gut aushaltbar ist, wie wenn ich mich da immer einsam fühle, was kann ich da dann tun quasi?
Das Sprechzimmer G1.3. Sie hören den Podcast aus dem Universitätsklinikum St. Pölten mit Kerstin Sommer und Peter Riedl-Lenk.
Liebe Zuhörerinnen, wir haben heute wirklich was Besonderes mit Ihnen vor. Wir nehmen Sie auf eine Reise mit und wir haben einen neuen Host eingeladen. Kerstin Sommer, schön, dass du bei uns bist und dass du dir bereit erklärt hast, den Oliver Leuskandl in seiner Abwesenheit zu vertreten. Ich freue mich wirklich sehr.
Hallo lieber Peter, also viele werden mich vielleicht schon stimmlich erkennen, vielleicht von Folge 18, wenn die Seele Pflege braucht. Da habe ich Einblicke in die psychiatrische Gesundheits- und Krankenpflege gegeben und jetzt darf ich da neben Herrn Peter Riedl-Lenk die Moderation übernehmen. Ihr merkt, ich bin schon ein bisschen nervös, aber meine Nervosität ist schon ein bisschen besser, weil ich drei ganz, ganz, ganz besondere Gäste heute da habe. Das sind meine wirklich wertvollen Kolleginnen aus der psychiatrischen Tagesklinik der Ernst-Höger-Straße. Ich habe da einerseits eine psychiatrische Gesundheits- und Krankenpflegeperson, die Claudia Pfleger. Herzlich willkommen. Eine klinische Psychologin, die Frau Magister Anna Berlon-Wittmann. Und eine Sozialarbeiterin, die Martina Bachmann. Herzlich willkommen. Und vielleicht wollt ihr euch ganz kurz selber vorstellen.
Ja, hallo, ich heiße Claudia Pfleger, ich bin diplomierte psychiatrische Gesundheits- und Krankenpflegerin an der Tagesklinik in St. Pölten seit der ersten Stunde an und ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf.
Mein Name ist Annabella Wittmann, ich bin klinische und Gesundheitspsychologin und freue mich auch sehr, hier zu sein.
Ja, und ich schließe mich noch an. Mein Name ist Martina Bachmann und ich bin Sozialarbeiterin in der Tagesklinik und bin ein bisschen gespannt, was heute passiert, freue mich aber auch darauf.
Ja, danke für Ihr Kommen. Zu einem, denke ich mal, gar nicht einfachen Thema. Weihnachten steht vor der Tür und wir wollen uns heute mit dem Thema Einsamkeit und vielleicht auch mit dem Thema das perfekte Weihnachtsfest, wenn es das überhaupt gibt, beschäftigen. Schauen wir mal, alle nicken nicht so begeistert, aber die Frage ist, gibt es das perfekte Weihnachtsfest über oder hat Weihnachten und die Einsamkeit, hängt das irgendwie zusammen? Und das wird mich mal ganz besonders interessieren. Gibt es für Menschen, oder was ist Einsamkeit überhaupt?
Ja, also Einsamkeit ist mal prinzipiell ein Gefühl und Gefühle haben grundsätzlich eigentlich eine wichtige Funktion. Also auch die Einsamkeit ist prinzipiell es ist zwar ein unangenehmes Gefühl, aber ein Gefühl, das ganz wichtig ist, weil es uns ein Motor sein kann, mit anderen in Kontakt zu treten, weil es das Bedürfnis nach Zugehörigkeit und nach Verbundenheit aufzeigt und wir dadurch in Aktion kommen können. Das Gefühl der Einsamkeit wird dann problematisch oder schwierig, wenn es generalisiert, wenn es immer auftritt, zum Beispiel, wenn man alleine ist, wenn man nicht mehr in Kontakt treten kann mit anderen. Also wenn man quasi diesen Motor, den das Gefühl prinzipiell in sich trägt, nicht mehr, wenn man dem nicht mehr nachgehen kann.
Ich glaube, dazu hätte ich eine kurze Frage nur, weil das Thema so Einsamkeit und auch Alleinsein, also ich kann es jetzt nur mal von mir erzählen, wenn ich ja ganze Woche recht viel mit Menschen in Kontakt bin, dann bin ich eigentlich oft recht glücklich, wenn ich am Wochenende allein bin, weil ich, also das ist auch so ein Gefühl, dass ich mir selbstständig einteilen kann, dass ich da jetzt ein bisschen mehr auf meine sozialen Ressourcen achte. Was ist denn da so ein bisschen der Unterschied zwischen Einsamkeit und dieses ein bisschen autonome Alleinsein? Was ist da so die Differenz?
Also prinzipiell ist die Einsamkeit ein Gefühl und Alleine sein ist ein Zustand. Das heißt, ich kann entweder ganz gut mit mir alleine sein und das vielleicht sogar genießen, beziehungsweise das gut aushalten, auch alleine zu sein, oder ich kann alleine sein und mich gleichzeitig aber auch einsam fühlen. Ja, also da ist mal zu differenzieren, und wichtig ist dann auch, wenn das alleine sein nicht gut aushaltbar ist, wie, wenn ich mich da immer einsam fühle, was kann ich da dann tun quasi?
Dann würde mich noch total interessieren, also ich finde ja, Einsamkeit, du hast gesagt, eben als unangenehmes Gefühl, kommt das dann meistens nur so Einsamkeit, oder gibt es da zum Beispiel andere unangenehme Gefühlslagen, oder auch, weiß nicht, dass man sich da mehr zurückzieht, dass da irgendwelche anderen Symptome vielleicht ein bisschen so gepaart sind mit der Einsamkeit, oder wie zeigt sich das zum Beispiel, oder wie erkennt man bei anderen Personen, okay, dass der ist einsam, aber da ist was anderes noch dahinter?
Das ist ganz schwer zu sagen, finde ich, weil es ist der einsam, der sich einsam fühlt, ja. Vielleicht kann man nur so viel dazu sagen. Also das Gefühl der Einsamkeit, man kann also entweder das als Signalfunktion sehen und da etwas tun, oder man kann sich in das Gefühl reinfallen lassen, das Gefühl verstärken oder aber auch das Gefühl abschwächen. Also das ist recht komplex alles, ja, ist jetzt nicht so einfach zu beantworten.
Okay. Kerstin, ich bin ja ganz bei dir. Also mir geht's auch ganz, ganz oft so, dass ich mir denke, jetzt würde ich mal gern allein sein, ja, aber das ist ein bewusst gewählter Moment des Alleinseins, und was mir oft abgeht, ist die Stille. Also ich bin ein großer Fan der Stille in dieser lauten Zeit. Jetzt wird ja Weihnachten oft mit die stille Zeit im Jahr benannt, und ich denke mir immer, oh wow, wo ist die? Also die ist für mich überhaupt nicht vorhanden, und ich suche oft die Stille und finde sie aber nicht, oder finde sie nur schwer, weil es mir sehr schwer fällt, mich rauszunehmen aus dem Geschehen. Aber was ich jetzt verstanden habe, wenn ich euch so zuhöre, es ist ein Unterschied, ob ich was bewusst für mich wähle und entscheide, oder ob ich in dieser Einsamkeit nicht mehr handlungsfähig, kann man das so sagen, bin. Und das bringt mich dann zu einer Frage: Erkenne ich das selbst, dass ich nicht mehr handlungsfähig bin, oder brauche ich ein Gegenüber, das mir vielleicht darauf aufmerksam macht, und es wird vielleicht schwierig sein, wenn ich so einsam bin, und wo kann ich mich hinwenden, oder was für Tipps habt ihr dann?
Ich glaube, wenn die Einsamkeit schon im Rahmen einer psychischen Erkrankung auftritt, dann ist ja jetzt gerade zum Beispiel bei Depressionen, die ja sehr zugenommen haben, auch in den letzten Jahren, dann ist es ganz schwierig, weil da zählt ja auch der soziale Rückzug dazu quasi. Und dann für jemand Außenstehenden das zu erkennen, dass da auch jemand einsam ist, ist dann ganz schwierig, wenn dann quasi diesem Handlungsimpuls nicht gefolgt wird und eher der Rückzug erfolgt. Ja, also da braucht's wirklich, glaube ich, achtsame Mitmenschen, ja, Nachbarn vielleicht, Freunde, die ja trotzdem gut in Kontakt bleiben, obwohl vielleicht der Betroffene selbst dazu nicht mehr fähig ist, da Kontakt aufzunehmen. Ja,
ich glaube, es gibt ja auch gewisse Phasen im Leben, wo diese Einsamkeit verstärkt vorkommt. Das ist halt bei so Lebensumbrüchen oft, wenn man älter wird und die sozialen Beziehungen weniger werden, weil der Radius von der Mobilität sich auch einschränkt. Dann gibt es auch oft so, gerade wenn man, wie du schon erwähnt hast, von verschiedensten, nicht nur psychischen, auch körperlichen Erkrankungen betroffen ist und dadurch auch Arbeitsprozesse dann nicht mehr so möglich sind, also auch aus dem Erwerbsleben oft aussteigt oder krank wird, dann zieht man sich auch oft zurück, und dann kommt auch oft das Gefühl der Einsamkeit. Und es gibt natürlich auch noch viele andere Situationen im Leben, wo Menschen einsam werden und wo es dann wichtig ist, einerseits für die Umwelt, du hast es ja schon erwähnt, Familie ist ganz wichtig, Freunde, Nachbarn, auch Vereine, wo man sich vielleicht vorher engagiert hat, aber auch wo wir hier im Land oder noch sehr viel, also es gibt auch diese kirchlichen Einrichtungen, die sehr bei älteren Menschen sehr aktiv sein, also dass man da ein bisschen auch den Zugang zu Menschen hat und da eben auch wieder schaut, wie man da helfen kann Und ich glaube, wichtig ist auch, die Menschen selber, die davon betroffen sind, die haben auch Möglichkeiten da, wenn sie das früh genug spüren, dass sie das Gefühl haben, dass sie dann auch Aktionen setzen können, um das zu verändern. Und da gibt es wirklich viele Ansprechpartnerinnen und drin.
Ja, zu dem Thema wollte ich noch was dazu sagen, liebe Martina. Und zwar denke ich mir, es hat schon sehr einen großen, wie soll ich sagen, Beitrag, den ich selbst leisten kann, wenn es mir nicht so gut geht, dass ich zum Beispiel auch die Hilfe, die mir andere anbietet, da annehme. Ja. Weil es gibt ja oft jemanden, der dann sagt, gerade in der Weihnachtszeit kommst vorbei, wir feiern ein Weihnachtsfest mit der Familie, aber muss die Familie immer die Kernfamilie sein oder könnten das auch Freunde oder Bekannte sein, wo ich eine Einladung dann annehme, um diesen Abend zum Beispiel nicht allein zu verbringen, sondern mit Menschen, die ich mag und die mir gut tun.
Genau. Also doch alles in allem ein sehr komplexes Thema. Was ich jetzt spannend gefunden habe, ist so dieses ein bisschen achtsam sein auf seine Mitmenschen und da irgendwie erkennen, okay, könnte der sich einsam fühlen, ist da sozial ein bisschen eine Bedürftigkeit oder eine Herausforderung. Mich würde interessieren, weil ihr doch zusammenarbeitet in der psychiatrischen Tagesklinik, wie das ist, wenn ihr so Patientinnen und Patienten betreut, wo vielleicht Einsamkeit im Fokus steht, aber auch zum Beispiel so zwischenmenschliche Fertigkeiten. Wie tauscht ihr euch da miteinander aus oder ist das so eine Erkenntnis, das und ihr sprecht das an oder wie gibt es da irgendwie eine Möglichkeit, dass ihr miteinander redet? Das würde mich eigentlich da interessieren.
Also prinzipiell tauschen wir uns ganz viel aus in der Tagesklinik. Das ist ganz wichtig, um die Patienten gut behandeln zu können. Ja. Und die Einsamkeit ist jetzt im Falle unserer Patienten in der Tagesklinik, würde ich sagen, das sind lauter Puzzlesteinchen und die Einsamkeit ist dann ein kleines Puzzlesteinchen davon. Ja.
Ja, ich finde diesen Austausch ganz besonders wichtig und nachdem wir ja multiprofessionell zusammenarbeiten und uns auch wirklich sehr, sehr eng vernetzen, wie die Frau Magister Bellange schon gesagt hat, denke ich mir, ist es auch sehr notwendig, dass man halt ganz engmaschig miteinander kommuniziert und aber auch gemeinsam ein Behandlungskonzept oder eben auch Vorschläge für einen Patienten entwickelt, was könnte der oder die Betroffene jetzt in dem Moment brauchen und was kann er selbst dazu beitragen?
Brauche ich eigentlich nicht mehr recht viel anschließen, ist eh schon fast alles gesagt und ich würde nur sagen, das wird auch so gelebt und da kommt es dann immer darauf an, welche Profession gerade da den besten Zugang hat und auch das Thema, das der Klient oder die Klientin mitnimmt und da wird dann auch angesetzt und wir sind aber wirklich alle dann dran, an dem zu arbeiten, wohin die Patienten sich auch bewegen möchten und sie dabei zu unterstützen.
Das heißt, was ich jetzt so rausgehört habe, ist auch wichtig, also mal zu eruieren, vielleicht von der Anamnese, wie war der Patient überhaupt mal sozial davor? Weil es gibt ja auch Menschen, die eigentlich nie viel Kontakt gesucht haben zu anderen und wo dann einfach bei bestimmten Lebenssituationen, oder wie du gesagt hast, Anna, dass das einfach bei bestehenden psychischen Erkrankungen die Einsamkeit dadurch anderes verstärken könnte. Aber prinzipiell gibt es ja auch Menschen, die gut mit allein sein leben können und für die Einsamkeit vielleicht gar nicht so fordernd ist als für andere. Und dass es vielleicht auch Menschen gibt, die das vielleicht gar nicht möchten, dass sie so in eine Gruppe dazugehören oder dass die vielleicht das eher niederschwelliger brauchen. So habe ich das jetzt vernommen.
Ja, das ist auch sicher ganz unterschiedlich, ja. Also ich kann mich verbunden und zugehörig fühlen, ohne dass ich jetzt jeden Tag oder weiß nicht wie oft in der Woche jemanden treffe, ja. Und was da vielleicht noch ein ganz wichtiger Punkt ist, dass weil du hast es vorhin, glaube ich, auch angesprochen, so die sozialen Fertigkeiten sind natürlich was ganz was Wichtiges, ja. Und das ist was, was sich sehr früh entwickelt. Also das sind die Bindungserfahrungen in den ersten Lebensjahren, in der Kindheit, die uns da sehr stark prägen und wo wir die sozialen Fertigkeiten quasi erlernen. Und das erlaubt uns gut in Kontakt, also überhaupt in Kontakt zu treten, Beziehungen zu pflegen und auch Beziehungen zu halten. Das ist was ganz was Wesentliches. Und wir haben schon auch etliche Patienten in der Tagesklinik, die da leider keine guten Erfahrungen gemacht haben, also keine stabilen, wertschätzenden Bindungserfahrungen. Und was da bei uns in der Tagesklinik, also oder was es da gibt, ist das soziale Kompetenztraining zum Beispiel. Das bieten wir jetzt nicht so als eigene Gruppe an, aber es ist Teil unserer Psychologiegruppe beispielsweise. Also man kann so soziale Fertigkeiten erlernen und erweitern.
Diese sozialen Kontakte, die ihr ansprecht, wir haben vor kurzem einen Podcast aufgenommen zur Männergesundheit. Und in dieser Movember, der da im November quasi, das Monat November steht ja für die Männergesundheit, und da geht es nicht nur um Prostata- und Hodenkrebs, sondern wenn man auf diese Plattform schaut, geht es auch ganz verstärkt darum, Männer insbesondere aufzufordern, soziale Kontakte zu pflegen. Gibt's da einen Gender-Unterschied? Also tun sie Frauen leichter mit sozialen Kontakten als Männer? Kann man das so sagen? Weil mich hat das so, wie auf dieser Homepage war, habe ich mir gedacht, aha, total spannend, dass man Männer redet miteinander, redet über eure Probleme, weil wir wissen ja, die Suizidalität bei Männern ist doch recht hoch auch. Ja. Wie erlebt ihr das in der Tagesklinik?
Also ich habe da jetzt wenig Faktenwissen dazu, muss ich ehrlich sagen, aber ich habe das Gefühl, es ist eher so eine Generationenfrage auch. Also da hat sich schon viel bewegt, auch wie Menschen jetzt da in den letzten Generationen und heutzutage über Probleme, über Gefühle reden. Ja. Aber so Männer-Frauen-Unterschied, hättet ihr da was festgestellt?
Also ich hätte jetzt nicht wirklich einen signifikanten Unterschied entdeckt, aber es ist auch sehr schwierig, das über einen Kamm zu scheren, ja. Mhm. Weil das ist ganz individuell, so wie wir Menschen halt auch alle ganz individuell sind. Und wenn der eine alleine sein als angenehm empfinden kann und diese Zeit auch gut für sich nutzen kann, dann ist das für einen anderen vielleicht eine richtige Last, ja. Mhm. Und da können wir ein bisschen unterstützend eingreifen, denke ich mal.
Bin ich total dabei. Was ich spannend jetzt gefunden habe, was du auch gesagt hast, Anna, mit alles, was wir so gelernt haben an wertschätzender Kommunikation, aber auch am Bindungsaufbau, dass wir da schon sehr geprägt sind und dass sich das natürlich auswirkt auf die weitere Beziehungsgestaltung und auch Kommunikation und Interaktion. Was ich nur vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer spannend ist vielleicht dieses soziale Kompetenztraining. Ich glaube, da kann man... Also, ich weiß ja, was man dort in etwa macht, weil ich ja selber in der Tagesklinik arbeite, aber vielleicht für die Zuhörerinnen, was man da so macht, was so da die Inhalte sind, sind das Übungen, also wie kann man sich das vorstellen?
Also die Basis ist überhaupt mal, finde ich, die Achtsamkeit, das heißt wahrzunehmen, wie geht's mir überhaupt, wie schaut's da in mir aus quasi, was sind meine Gedanken, was sind meine Gefühle, was sind meine Empfindungen, und dann geht's natürlich drum, das zu kommunizieren, ja, genau, im zweiten Schritt, ja. Und das auf wertschätzende Art und Weise und auch das um etwas bitten, Nein sagen, das fällt auch alles unter soziale Kompetenzen quasi, Abgrenzung.
Da finde ich es auch wieder was total Spannendes dabei, also Achtsamkeit. Ich glaube, also muss ich mich selber an der Nase nehmen, weil es wird immer so kommuniziert, ja, man sollte achtsam auf sich schauen, man sollte achtsam seine Zeit nutzen. Und ich finde aber, dass die Zeit, ich weiß nicht, wie du das siehst, Peter, ich finde, die Zeit gerade ist irrsinnig schnelllebig mit viel digitalen Konsum. Man hat vielleicht im Kopf immer seine To-Do-Listen, so, ja, jetzt sollte ich spazieren gehen mit dem Hund, aber im Kopf weiß ich schon, ich habe um 17 Uhr ein Meeting und ich habe das noch und das noch. Und da würde ich es spannend finden, einfach wie ihr Achtsamkeit den Menschen in der Tagesklinik einfach vermittelt, oder wie könnte man das? Vielleicht möchten das ja auch die Zuhörerinnen und Zuhörer selber probieren. Was sind da so Tools, die da vielleicht hilfreich wirken könnten?
Ich beginne mal, ja. Also wir haben eine eigene Achtsamkeitsgruppe in der Tagesklinik, ja, weil man weiß, dass Achtsamkeit, das ist etwas, was wirklich eigentlich eine tägliche Übung braucht. Ja, wir haben eine wöchentliche Achtsamkeitsgruppe, aber da geben wir den Patienten immer Inputs und ermuntern sie dann, dass sie da selbstständig weiterüben, ja. Und Achtsamkeit bedeutet einfach ins Hier und Jetzt kommen, eine annehmende, nicht bewertende Haltung für das, was jetzt gerade ist. Ja, also dass ich jetzt zum Beispiel wahrnehme, meine Körperempfindungen, wie ich auf diesem Stuhl sitze, ja, wie meine Arme auf dem Tisch liegen. Vielleicht auch, dass ich das leichte Schwitzen und die Röte im Gesicht wahrnehme, weil ich aufgeregt bin. Und auch um mich herum mit allen Sinnen, also nicht nur die Innenschau, sondern auch das nach außen, ja, dass ich mit meinen Augen das Optische wahrnehme, also dass du da vor mir sitzt, Kerstin, mit deinem entzückenden gelben Stirnband mit den weißen Tupfen, ja, entzückend war jetzt schon wieder eine Bewertung von mir, aber prinzipiell wahrnehmen, beschreibend wahrnehmen, ja. Nicht nur über die Augen, natürlich auch über die Ohren, das, was ich hören kann, was ich riechen kann, was ich schmecken kann und was ich fühlen kann, ja.
Also wenn ich jetzt was auf mich umstülpe, wenn ich zum Beispiel mit meinem Hund spazieren gehe, dass ich mich jetzt wirklich darauf fokussiere, was sehe ich vielleicht, was höre ich, was sind die Farben, die ich so wahrnehme, was sind die Geräusche, die ich höre, aber nicht gleich in die Bewertung gehen und sage, oh, das ist total schön heute oder oh, der Regen ist, sondern einfach nur dieses Wahrnehmen, wie ändert sich vielleicht die Jahreszeit, wie wirkt sich das auf meine Sinne aus, das ja, kann ich mir gut vorstellen.
Genau, bewusst dabei sein bei dem, was man gerade tut, ja. Und das ist, glaube ich, für viele Menschen in der heutigen Zeit nicht so leicht, weil wir so in Gedanken, ich meine, das ist ja auch eine wichtige Funktion, vorausschauend denken zu können, aber prinzipiell sich ins Hier und Jetzt holen zu können mit der Achtsamkeit ist eben ganz wesentlich auch, ja.
Und du hast erwähnt, dass ihr das einmal die Woche quasi macht in einer Achtsamkeitsgruppe. Mich würde interessieren, gibt es doch die Möglichkeit, das so im Einzelsetting zu machen, wenn ihr seht, okay, es gibt Patientinnen und Patienten, die tun sich da ein bisschen schwerer mit diesem achtsamen und bewussten Wahrnehmen. Gibt es da die Möglichkeit, dass sie das zum Beispiel in einem Einzelsetting konkreter machen oder ein bisschen, sagen wir mal, kompakter und fokussierter? Okay, die Claudia nickt schon.
Ja, da kommen wir ins Spiel. Im pflegerischen Einzelsetting wird dann mit der Patientin oder dem Patienten gemeinsam erarbeitet, was er zum Beispiel bei einem achtsamen Spaziergang wahrnehmen kann, ja, dass er sich mal wirklich fokussiert und konzentriert auf die Umgebung, auf die Farbe der Blätter, wie der Wald aussieht, in dem er sich zum Beispiel zu dem Zeitpunkt vielleicht befindet. Was ich auch gern mache, sind so Listen mit angenehmen Aktivitäten. Das ist für die Patienten immer recht angenehm, auch was auszuarbeiten, selbstständig. Da kriegen sie was mit, wo Vorschläge drauf sind, wie ein schönes Bad am Abend, eine Gesichtsmaske, etwas backen, den Hund spazieren führen, Dinge, die man wirklich gern durch eine Yoga-Übung durchführen. Also da gibt's unendlich viele Möglichkeiten und das erarbeiten wir dann gemeinsam.
Dieser Podcast wird unterstützt von der Niederösterreichischen Landesgesundheitsagentur. Sie suchen einen wohnortnahen Job mit zahlreichen Benefits? Im Karrierecenter unter karriere.noe-lga.at finden Sie alle offenen Stellen der NÖ-Kliniken und Pflegezentren. Werden Sie Teil des Teams? Jetzt reinklicken, Job auswählen und bewerben unter karriere.noe-lga.at.
Ich schaue derzeit gerne in den Ofen und schaue dem Feuer zu. Ist unglaublich meditativ und schön. Und wenn ich so zuhöre, ich habe einmal einen Artikel gelesen von einem Inder, der hat geschrieben, dass es so lustig ist, wenn er sich in der westlichen Welt anschaut, die Menschen laufen einer U-Bahn nach, obwohl sie wissen, die nächste U-Bahn kommt in 2 Minuten, statt dass sie die Zeit nutzen, um einmal sich zu überlegen, wie es ihnen gerade geht. Und im Achtsamsein sich selbst gegenüber, wo stehe ich da, wie geht's mir gerade, was ist mit meiner Umgebung los. Ja. Und so wie du gesagt hast, Kerstin, man muss sich immer wieder daran erinnern, ja, weil alles gerade so schnell ist und die sozialen Medien so schnell sind. Ich mich frage, was es mit unseren Kindern macht, dass sie ständig am Smartphone hängen. Und das bringt mich jetzt wieder zu dieser Einsamkeit zurück. Smartphone und Freunde und Gruppen und weiß ich nicht was alles. Ja, ist man nicht trotzdem ein bisschen einsam, obwohl man ständig connected ist? Also für mich ist das gerade ein bisschen viel.
Ja, ich denke mir, das ist so die Frage, wie das für jemanden, wie jemand das empfindet. Ja, also ich finde prinzipiell kann das schon auch eine Möglichkeit sein, um sich verbunden und zugehörig zu fühlen. Also wenn wir uns jetzt wirklich rein also Smartphone, Bildschirmzeit, das ist ja ein eigenes Riesenthema. Aber wenn wir es jetzt im Zusammenhang mit der Einsamkeit sehen, kann das durchaus eine Option sein, mit anderen in Verbindung zu treten. Und insofern positiv sein, um das Gefühl der Einsamkeit gut zu bewältigen.
Mhm. Ich würde auch gerne noch was sagen, also gerade bei Menschen, egal ob jung oder alt, aber vor allem bei älteren Menschen zu Weihnachten ist es ja so, dass die Familie nicht immer anwesend sein kann oder manchmal auch im Ausland lebt. Und ich glaube, da sind soziale Medien ganz, ganz wichtig, um im Austausch zu bleiben. Also es gibt einfach die Videotelefonie, es gibt spezielle Smartphones, es gibt auch Senioren-Tablets. Also ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, trotzdem das zu nutzen, um eben nicht einsam zu sein, sondern auch das Gefühl haben, ich bin zwar kilometerweit weg von meiner Familie, aber ich bin trotzdem verbunden. Und da gibt es auch wirklich online viele Angebote, auch sich auszutauschen, wenn man halt auch Gespräche von Face-to-Face möchte und das auch zu nutzen. Also es hat nicht immer nur negative Seiten, sondern ich glaube, es ist auch die Möglichkeit, in Kontakt zu bleiben. Also das gibt's auch.
Das ist ein super Punkt, danke. Ich meiner Mutter zum Beispiel einen Bilderrahmen geschenkt, einen digitalen, wo die gesamte Familie und Verwandtschaft Zugriff hat und der funktioniert mittels Bewegungssensor und wenn sie die Küche betrifft, sind die neuesten Fotos drauf und sie sagt immer, das ist ihr Fernsehen, ja, und genießt es sehr. Ja.
Ich glaube, dazu habe ich auch eigentlich eine positive Erfahrung aus dem psychiatrischen Setting, weil wir doch immer wieder Weihnachtsdienste machen und weil wir auch Patientinnen und Patienten hatten, die über die Weihnachtsfeiertage natürlich bei uns waren und wir haben dann immer versucht, das so schön wie möglich zu gestalten und wir haben das schon noch ermöglicht, dass wir, wenn wir ältere Patientinnen und Patienten hatten, wo Besuch nicht möglich war, weil einfach ländliche Umgebung, die wohnen alle zu weit weg oder im Ausland, haben wir auch geschaut, dass wir so Zoom-Meetings oder Microsoft Teams-Meetings mit dem sozialen Umfeld ermöglichen. Einfach, dass die auch sehen können und dass sie auch einfach da ihren Austausch haben mit Menschen, die ihnen einfach gut tun. Und weil ich da wieder zurückkomme, so ein bisschen Einsamkeit und weihnachtliches Thema. Ich finde ja, Weihnachten suggeriert ja meistens so, man muss familiäre Feste feiern und Geschenke und ein am besten ein gutes Dinner, was ja dann auch meistens nicht achtsam ist, weil man macht sich ja dann selber so einen Druck und so einen Stress. Und vielleicht sind da gerade andere Gefühle im Vordergrund, die einfach zu diesem Weihnachtssuggestionen eigentlich nicht passen. Wisst ihr, was ich meine? Das ist so diese
Mutterreduktion, oder?
Ja. Und ich glaube, das macht auch ganz viel mit den Menschen.
Ja.
Dass man dieses perfekte Haus vielleicht nicht bieten kann und den perfekten Weihnachtsbaum und das perfekte Essen sollte es dann auch noch geben. Und das macht schon sehr viel Druck für viele Menschen, das glaube ich schon. Ja, auf der anderen Seite ist man halt dann vielleicht doch auch innerlich einsam, auch wenn so viele Menschen da sind, wenn man die Aufgaben nicht gut verteilt hat und wenn man sich zu viel umgehängt hat in dieser Situation. Also auch da gibt es Möglichkeiten zu reflektieren und zum sagen, okay, wie gestalte ich diesen Abend, dass es für mich gut ist, aber vielleicht auch, oder nicht nur vielleicht, für meine Umwelt.
Ja, ich glaube auch, es ist ganz wichtig, die Erwartungen zu Weihnachten sind halt sehr groß, oft bei vielen, weil man gesellschaftlich so ein Bild von Weihnachten, wie soll es sein, wie soll man es erst gestalten und dann die Realitäten, die sich in den letzten Jahren auch verändert haben, halt nicht immer dazu passen. Und darum glaube ich, ist ganz wichtig, dass man sich gerade, wo man schon im Vorhinein weiß, dass Einsamkeit ein Thema sein könnte, dass man sich da einfach ganz, ganz gut vorbereiten kann und natürlich auch wahrscheinlich sollte, damit das Fest dann auch für die Menschen, die von Einsamkeit betroffen sind, irgendwo eine schöne oder zumindest eine Erfahrung ist, die sie nicht dann noch mehr in die Einsamkeit bringt. Und da gibt es, glaube ich, auch einige Sachen, die man da schon im Vorhinein planen könnte.
Ja, und ich finde auch, sich ganz selbstfürsorglich zu begegnen quasi und liebevoll und zu schauen, wie geht's mir und was brauche ich, wie kann ich mir selbst Gutes tun. Ja, das muss jetzt nichts Großes sein. Das kann sein, dass ich mir überlege, ja, dass ich mir meinen Ingwer-Zitronentee besorge und mir da eine Tasse Tee mache und dann mich vielleicht mit meiner flauschigen Decke zudecke auf dem Sofa und mir ein Buch hernehme oder was auch immer quasi mir gut tut, ja. Und das mir überlege und plane, ja.
Und das ist Gestalten kann für mich selber. dass ich nicht diesem Gefühl ausgeliefert bin, dass ich sagen kann, okay, ich bin heute alleine, aber ich bin nicht einsam. Ich mache etwas für mich, was mir wirklich Freude bereitet, was mir gut tut. Oder ich telefoniere vielleicht wieder mal mit jemandem, mit dem ich lange nicht gesprochen habe, was ja oft gerade in der Vorweihnachtszeit, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber schon ein Thema ist, dass dann manches Mal so in dieser sentimentalen Stimmung auch einige Leute wieder im Kopf auftauchen, die man vielleicht gern wieder mal, mit denen man gern wieder mal sprechen würde. Dass ich mir das zum Anlass nehme und denke, okay, jetzt rufe ich dort einmal an, ja. Das finde ich ist ganz wichtig. Ins Tun kommen, ja. Das heißt nicht, dass ich überall dabei sein muss. Das heißt nur, dass ich eine gute Zeit für mich selber finde.
Ich kriege nur immer Postkarten zu Weihnachten und ich freue mich total darüber. Ja. Also ich habe diese ganzen Post- und Weihnachtskarten, so wie meine Mutter auch. Ja. Aber ich habe es am Kühlschrank und wenn ich das jetzt aber reflektiere, merke ich, dass ich selbst gar nicht so viel zurückschreibe. Also vielleicht ist das ein guter Anlass, das jetzt zu tun.
Ich kriege auch immer welche und freue mich wahnsinnig darüber. Ich habe also ein Board, da hingen von den letzten Jahren die Postkarten meiner Freunde. Ich habe letztes Jahr eine bekommen vom Christkindl-Postamt. Und ich leide definitiv nicht unter Einsamkeit. Also das habe ich Gott sei Dank nicht. Bin gerne mal allein, aber einsam bin ich eigentlich nie. Aber diese Karten sind einfach so schön, weil sie so was Wertiges sind. Und die kosten nichts und machen an anderen Menschen vielleicht sehr, sehr viel Freude in dem Moment, ja.
Ich wollte gerade sagen, ich bekomme auch Postkarten und ich freue mich jedes Jahr total drüber. Und ich finde spannend, was ihr gerade über Selbstfürsorge eigentlich erzählt habt, weil ich habe letztens mit einer Freundin diskutiert, wo ich ihr empfohlen habe, naja, du solltest ein bisschen mehr auf dich selber achten. Und ihre Antwort war gleich, ich glaube, ich habe das eh vorhin mit euch besprochen, naja, ich habe jetzt keine Zeit für einen Friseur- oder Kosmetiktermin. Und ich war dann ein bisschen schockiert, weil ich gemeint habe, naja, du brauchst ja nicht gleich einen Friseurtermin oder einen Kosmetiktermin, dass es quasi für dich Selbstfürsorge ist, sondern es sind ja eigentlich auch die kleinen Dinge. Und ich weiß, dass die Claudia und ich erst vor 2 Wochen jemanden empfohlen haben, dass sie einen Pumpkin Spice Latte zu Hause achtsam für sich genießt und mal schaut, wie schmeckt der, sich kurz hinsetzt, vielleicht ein Buch nimmt, Kuschelsocken anzieht und sich das einfach einplant. Und
ich kenne den Pumpkin Spice Latte gar nicht. Also
es wäre gut, auch wirklich für die Selbstfürsorge. Ja, jederzeit.
Ja, da hilft halt die Achtsamkeit ungemein, um erstmal zu bemerken oder wahrzunehmen, was brauche ich eigentlich, ja? Und was gibt's für kleine Momente im Alltag, die ich eigentlich genießen kann?
Ich mache total gerne, wenn ich Bezugspflegegespräche habe. Also wir haben da eben die Claudia hat es schon erwähnt, so eine Liste angenehmer Aktivitäten und wir arbeiten dann immer, okay, welche Aktivitäten könnte ich vielleicht jetzt einplanen, die jetzt nicht so viel Zeit kosten, wo man jetzt nicht Material kaufen muss. Und ich gebe dann immer einen Wochenplan. Also ich bin meistens sehr fies, bei mir bekommen immer alle To-Do-Listen, so kleine Aufgaben. Aber wirklich von Montag bis Sonntag und dass sie dann jeden Tag einfach eine Aktivität einplanen, nur für sich. Und das muss jetzt auch nicht eine Stunde dauern, sondern einfach eine Zeit, die sie wirklich bewusst für sich nehmen. Das mache ich eigentlich total gerne und ich glaube, du, Claudia, machst das eigentlich auch relativ gerne.
Ich mache das sehr, sehr gerne, weil ich einfach den Eindruck habe, dass das ganz günstig ist, wenn jemand anderer ein bisschen einen Anstoß in die Richtung gibt, was man probieren könnte, weil manches Mal vergisst man einfach selber, wenn man nicht hier im Hier und Jetzt gerade so verankert ist, was man eigentlich gerade brauchen könnte oder was man braucht und was einem jetzt gerade gut tun würde. Und da gibt's ganz viele Möglichkeiten, die eben nichts kosten. Es sind halt oft diese Spaziergänge oder vielleicht jetzt nicht im Winter, aber im Sommer die Füße in die Treisen halten, ist auch etwas. Und achtsam dieses Wasser an den Beinen zu spüren und zum Schauen, wie geht's mir dabei in dem Moment, ja. Empfehle ich nicht im Winter, aber im Sommer ist das schon eine gute Sache, ja.
Ich finde es unglaublich spannend und habe so das Gefühl, ihr sagt es so bewusst, ja, es geht ums Spüren, ja. Es geht ums Spüren und um sich wahrzunehmen und um das aber auch in Worte zu fassen. Und ich glaube, das in Worte fassen, das zu lernen, es bedarf wahrscheinlich manchmal, dass man das lernen muss, wenn man es nicht gleich kann. Das zu lernen ist sicher der erste Schritt. Und wir haben vor kurzem einen Gast gehabt, den Christian Neuhauser, der hat gesagt, er glaubt, dass es immer wichtiger ist. Und ich glaube, es ist hier schon gefallen, Nein zu sagen. Und dieses Nein sagen lernen. Und du hast das, Claudia, gesagt, insofern, dass man auch sich gut einteilen kann und die anderen gut mitnimmt. Ja. ist das Thema. Nein sagen.
Ja, in jedem Fall. Also nur wenn ich irgendwie auch Zeit für mich habe, komme ich zum Hinspüren, ja, mhm, zum Wahrnehmen, was da in mir los ist, wie es mir geht, was ich brauche. Und wenn ich mir so quasi ständig alles umhängen lasse und beschäftigt bin mit dem, diesem und jenem, dann habe ich diese Momente ja kaum. Ja? Also es braucht schon so Zeit für sich selbst, und um die zu haben oder zu bekommen, muss man gewisse Dinge, denke ich, gerade in der heutigen Zeit ablehnen, beiseite legen. Ja, das ist natürlich auch nicht so einfach. Mhm.
Also ich darf auch mal Nein sagen. Es darf mir gut gehen. Ja, das sind, glaube ich, ganz wichtige Punkte. Ja, ich soll, ja, ist noch schöner. Ja.
Nicht mehr darf.
Ja, ja, danke. Ist viel schöner, als ich darf. Aber manchmal, es beginnt vielleicht mit dem Dürfen und wird dann zum Sollen. Das ist super. Was hat die Sozialarbeiterin noch für konkrete Tipps, wo sich Menschen hinwenden können, wenn sie es erkennen und wenn sie es verändern wollen?
Also ich glaube, es ist ganz wichtig, dass, so wie ich schon gesagt habe, es ist sehr viel um das Erkennen, das Spüren, das auch aussprechen, dass ich einsam bin, und auch die Motivation da vielleicht, oder die Kraft auch aufbringen, etwas daran ändern zu wollen. Und da ist ganz wichtig, dass man eben bei sich selber anfängt, da haben wir jetzt eh die Achtsamkeit, einfach für sich was Gutes tun, so Kleinigkeiten sind. Und das Nächste ist natürlich dann wieder versuchen, in Kontakt mit anderen zu treten. Das ist manchmal sehr schwierig. Das kann man durch persönliche soziale Kontakte oder auch über institutionelle Kontakte, über Beratungseinrichtungen, über verschiedene Vereine, über Interessensgemeinschaften, dass man einfach sagt, was sind meine Interessen, und wenn ich das einmal weiß, dann kann ich mich auch irgendwo einbringen und dadurch auch wieder in soziale Kontakte kommen, und die machen mir dann vielleicht auch Freude, und dann finde ich auch einen gemeinsamen Zugang zu anderen. Also ich glaube, das ist ganz wichtig. Und in Situationen, also gerade Weihnachten, wenn man das hernimmt, dann ist sehr viel eben konzentriert oft auf Familien. Das heißt, wenn ich alleinstehend bin oder auch meine Familie weit weg ist, dann ist es natürlich schwierig, da bei irgendwen Kontakt zu finden. Und da gibt es einfach sehr viele Beratungseinrichtungen, die halt telefonisch oder auch online dann Unterstützung anbieten. Also gibt's die Telefonseelsorge, die rund um die Uhr Tag und Nacht erreichbar ist, aber es gibt auch ganz spezielle Angebote. Also ich glaube, da gibt's mittlerweile auch gerade, was Einsamkeit betrifft, so Plauder Sitzbankerl, die dann von verschiedenen Vereinen zur Verfügung gestellt werden. Es gibt in Wien, bei uns in Niederösterreich beginnt's gerade, Plauder Tischerl in Lokalen. Also es gibt einfach auch sehr viele Angebote, und dazu gibt's einfach viel Informationen auch im Internet, wo man sich dann hinwenden kann, wo es bundesländermäßig zu finden ist, und wer auch immer super ansprechbar, oder die Selbsthilfegruppen gibt es natürlich auch, wo es halt auch für Einsamkeit ein bisschen Angebote gibt. Wir haben in Dunkelsteinerwald eine Selbsthilfegruppe, die sich da auch engagiert, und natürlich auch zu anderen, also die Ö3-Kummernummer ist auch immer wieder, wenn es wirklich ganz wichtig ist oder dringend ist, genau, da gibt es ein paar so ein.
Super. Martina, danke, und wir werden die zusammenfassen und dann in diesen Shownotes veröffentlichen. Ja? Danke.
Mir ist noch gerade was eingefallen. Ich glaube, was auch immer mehr wird, sind eigentlich so diese freiwilligen Besuchsdienste, die auch immer wieder in Pflegeheime kommen, und auch, was man auch nicht unterschätzen darf, das ist bei uns, es muss ja nicht immer ein Mensch, eine Menschinteraktion sein, sondern wir haben auch immer wieder so Kontaktaufnahmen mit Tierheimen, wo einfach die Möglichkeit besteht, mit Hunden spazieren zu gehen, und dass man da mal wieder versucht, so einen Beziehungsaufbau zu gestalten. Oder ich glaube, letztens haben wir auch jemanden das organisiert oder versucht, eben Katzen zu streicheln, dass die einfach da wieder, weil die sich eher schwer getan hat eben mit den zwischenmenschlichen Fertigkeiten, und die eine sehr große Tierliebhaberin war, dass wir dann einfach diese Brücke gelegt haben zum Tierheim. Und ich weiß, Martina, dass du das auch immer wieder einbringst, dass das möglich ist. Und ich glaube, dass das auch in der heutigen Zeit sehr, sehr, sehr präsent ist.
Ja, danke, Kerstin, dass du das ansprichst. Also die Niederösterreichische Landesgesundheitsagentur ruft auf zum Ehrenamt. Mhm. Also falls Sie ehrenamtlich tätig werden wollen und Besuchsdienst anbieten wollen, sehr gerne. Auch das werden wir veröffentlichen.
Genau, weil es gibt ja diese Besuchsdienste von den sozialen Hilfsdiensten, also Caritas, Hilfswerk, die sind ehrenamtlich, dann gibt es auch die hauptberuflich das machen. Und es gibt zum Beispiel auch noch ein ganz neues Angebot, wo mir der Name immer so schwer einfällt, aber das ist der Verein Zeitpolster. Und da kann man sich engagieren und sagen, ich stelle jetzt meine Zeit, die ich zur Verfügung habe, irgendwen anderen zur Verfügung und dafür habe ich so ein Guthaben. Und wenn ich selber mal eine Zeit brauche, dann bekomme ich das auch wieder zurück. Also ich finde, da gibt es wirklich ganz tolle Angebote auch.
Danke.
Das ist, finde ich, sehr cool. Also das habe ich noch nicht gehört. Ich finde das total spannend mit dem Guthaben. Und ich finde das auch total schön, weil ich glaube, da ist einfach irrsinnig viel zu machen. Und da kann man auch ganz viele Menschen abholen und einfach erreichen, weil einfach jeder auch individuelle Bedürfnisse hat, wie eben Kommunikation ausschaut, wie Einsamkeit. Eben Claudia hat es vorher schon gut erwähnt. Man hat zwar vielleicht ein Fest mit vielen Menschen zu Weihnachten und mit vielen Aufgaben, die man erledigt hat, aber im Endeffekt ist man dann im Herzen trotzdem einsam, weil man sich vielleicht übernommen hat, die Grenzen nicht erkannt hat, nicht achtsam sich gegenüber war. Also ich finde, das sind alles ganz, ganz wichtige Themen, die wir da jetzt eigentlich besprochen haben. Mhm. Ja.
Kerstin, du hast einen schönen Schlussappell schon quasi ausgegeben. Und jetzt schauen wir noch, ob die Claudia sich dir anschließen möchte. Claudia.
Ja.
Lieber Was Peter, ist der Take-Home-Message?
Eine Take-Home-Message. Ja, meine Take-Home-Message wäre, achten Sie bitte gut auf Ihre Grenzen, geben Sie anderen Menschen aber auch die Chance, ja, dass Sie an Ihrem Leben teilhaben dürfen. Das ist meine Take-Home-Message. Und nehmen Sie sich Zeit für sich selbst, ja, ohne ein schlechtes Gewissen dabei zu haben, weil das ist ja jeder für sich selber auf jeden Fall wert. Und das hilft auch sehr, dass man wieder Ressourcen hat und für wen anderen frei hat.
Danke, Claudia.
Von meiner Seite aus möchte ich nochmal unterstreichen, achtsam gegenüber sich selbst, selbstfürsorglich, mit sich selbst, liebevoll mit sich selbst umgehen, aber auch achtsam gegenüber anderen, gegenüber den Personen im Umfeld, aufmerksam sein. Vielleicht nimmt man was wahr und kann da auch quasi auf jemand anderen zugehen, der das vielleicht nicht schafft und sich einsam fühlt. Und da reicht manchmal schon ein nettes Wort oder ein Lächeln oder eine Geste, die dann schon ein Gefühl der Verbundenheit macht und das Gefühl der Einsamkeit ein bisschen klein wenig weniger macht.
Danke, Anna. Martina, als Letzte in dieser Trilogie ist schwierig.
Genau. Aber also ich kann mich schon wieder nur anschließen. Also es ist etwas alles gesagt. Ich kann auch nochmal sagen, wie wichtig es ist, glaube ich, bei sich selber anzufangen und was Gutes für sich zu tun. Dann zu schauen, wo gibt es Menschen, die mir wichtig sind oder auf die ich zugehen kann. Auf der anderen Seite immer wieder, wie du schon gesagt hast, das Wichtige ist, dass wir als Mitmenschen immer wieder in unserem Umfeld gut schauen, wen gibt es da, wo können wir ein bisschen drauf achten. Und ich glaube, es ist auch ganz wichtig für, wenn man einsam sich fühlt, dass man schaut, wie kann ich wieder meinem Leben ein bisschen mehr Fülle sozusagen geben und was macht mir Spaß und oder Freude und wo kann ich mich hinwenden, wo kann ich mich auch vielleicht ehrenamtlich auch engagieren und wo kann ich Teil einer Gemeinschaft wieder werden und dass man da einfach auch immer im Tun bleibt. Es gibt immer irgendwo wo Hilfe auch gebraucht wird und wo man sich einsetzen kann. Und ich glaube, zu Weihnachten ist einfach wichtig, dass man sich gut vorbereitet, damit diese Gefühle, die von außen oder auch vorgegeben ein bisschen sind, so wie Weihnachten zu sein hat, dass man halt gut gerüstet ist, wenn man merkt, dass das vielleicht eine einsame Zeit werden könnte.
Herzlichen Dank. Liebe Kerstin, wir sind am Ende unseres ersten gemeinsamen Podcasts. Wie geht's dir?
Es ist so schnell vergangen.
Ja, definitiv.
Es war total schön.
Ja, das finde ich auch. Es war wirklich großartig mit dir und mit euch natürlich. Ja. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich wünsche Ihnen ein wunderbares Weihnachtsfest. Gestalten Sie es so, wie Sie es brauchen. Ja. Ich sage herzlichen Dank unseren großartigen Gästen. Ja. Kerstin, wirst du das nochmal machen mit mir?
Nein, mit dir, ja.
Das ist super.
Unser Weg ist schon bezeichnet.
Ja, das ist ganz großartig. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war der Podcast Das Sprechzimmer G1.3 aus dem Universitätsklinikum St. Pölten. Auf Wiederhören.